Liebe Geschwister, es ist, glaube ich, das erste Mal in meinem Leben, dass ich eine Predigtreihe so lange über die Jahreslosung mache. Und ich bin mir nicht ganz sicher, ob Sie sich noch eine Weile, da bin ich mit meinem Herrn noch am Diskutieren, wie lange wir uns diese Folie am Anfang anschauen werden. Denn es ist ja schon ziemlich spannend, diese Frage, prüfet alles und behaltet das Gute. Wenn man Jesus zum Beispiel fragt, was ist denn das Gute? Dann hat er ja sogar im gewissen Sinne eine Antwort gegeben. Er wurde ja gefragt, was ist das höchste Gebot? Also was ist das Wichtigste, was sozusagen für die Menschen hier auf dieser Erde gilt? Sozusagen der Maßstab für alles. Und dann antwortet er, Lehrer, welches, also das war die Frage, die sie gestellt haben, Lehrer, welches ist das höchste Gebot im Gesetz? Er sprach zu ihnen, und das ist seine Antwort dann von Jesus, du sollst den Herrn, deinen Gott lieben, mit ganzem Herzen, mit deiner ganzen Seele, und mit deinem ganzen Verstand, dies ist das größte und erste Gebot. Matthäus 22, die Verse 36 bis 38. Und dann geht es weiter und er sagt, das zweite aber ist ihm gleich. Du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. An diesen zwei Gesetzen hängt das Ganze, an diesen zwei Geboten hängt das ganze Gesetz und die Propheten. Oder die Kurzversion von diesen Versen aus Matthäus 22. Jetzt bis 40 vorgelesen, lautet dann in Römer 13, Vers 10, so ist die Liebe nun die Erfüllung des Gesetzes. Übrigens, mancher hat es vielleicht gemerkt, das ist auch so eine Jahreslosung, die uns vielleicht ein bisschen hinterherhinkt jetzt gerade. Das waren Bibeltexte, die hatte ich schon zur Jahreslosung 2024, Anfang letzten Jahres gepredigt. Und der Startpunkt dabei war ja dieser Gedanke, zuerst, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen und mit ganzer Seele und mit ganzem Verstand. Also diese Liebe zu Gott als Grundlage für alles. Und diese Liebe kommt ja nicht irgendwo her, dass wir da irgendwie, ne, in der Bibel steht ja drin, dass manch einer sich einen Holzpfahl nimmt und schneidet ihn auseinander. Die eine Hälfte wärmt ihn, die andere betet er an. Nee, so ist das ja nicht bei Gott. Wir haben da nicht irgendeinen Holzklotz, den man anbetet, wie das in den alten, antiken Religionen üblich war, sondern bei uns ist ja wirklich ein Gegenüber. Und dieses Gegenüber, Gott nämlich, da steht in Johannes 3, Vers 16 eine ganz wichtige Bibelstelle. Denn so hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehe, sondern das ewige Leben hat. Also da ist nicht irgend so ein Holzklotz, den man angemalt hat und dann anbetet, sondern da ist ein Gott, der ja tatsächlich die Menschen auch liebt. Also es geht nicht darum, dass wir da irgendeine Liebe erstmal produzieren müssen, sondern der erste Ansatz bei der ganzen Geschichte ist, da ist ein Gott, der uns Menschen auf dieser Erde lieb hat und deshalb eine Beziehung zu uns aufbaut und deshalb Verbindung zu uns knüpft. Und auf diese Liebe antworten wir erst, wenn wir das erste Gebot sozusagen erfüllen, dieses erste Liebesgebot, liebe Gott. Wenn du diese Liebe Gottes für uns verinnerlichst, für dich verinnerlichst, dann fängt es auch an, mit der Gegenliebe zu funktionieren. Wenn du merkst, Mensch, da ist tatsächlich jemand, der mich liebt, dann entwickelt sich auch diese Gegenliebe. Bei diesem höchsten Gebot, also bei dem zentral das Gute zu tun, gibt es aber mehr als nur eine Richtung. Verse 39 und 40 sagen dann ja, das zweite aber ist ihm gleich, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Und damit sind wir bei der Nächstenliebe. Die erste Frage, die sich dabei stellt, ist so, wenn ich mich umgucke oder durch die Straßen gehe, wie ist das mit der Liebe zu den anderen Menschen? Liebe als Gebot hört sich ja auch ein bisschen komisch an, ne? Hier, hab den lieb. Geht das denn überhaupt? Ist Liebe nicht ein Gefühl, was da ist oder eben nicht ist? Wisst ihr, als ich Gabi kennengelernt habe, da gab es etwas, was ich überhaupt nicht mochte. Und das war Kaffee. Die meisten von euch können sich das sicherlich nicht vorstellen, wie das ist. Aber ich hatte so eine Apathie gegen Kaffee. Ne? Das hat bei mir richtig Ekelgefühle hervorgerufen. Schon der Kaffeegeruch hat Ekelgefühle hervorgerufen. Und war eine ganz schlimme Sache oder so. Und so in die Richtung, auch der Geruch alleine war davon schon schlimm. Und wenn Gabi Kaffee getrunken hatte, war das für mich ein echtes Problem gewesen, weil ne, Ihr könnt euch vorstellen, wenn man eine Abneigung gegen den Geruch hat, dann ist das nicht angenehm gerade und sowas. Und es dauerte einige Zeit, bis ich mich da überwunden habe und sogar dann auch angefangen habe, Kaffee zu trinken. Müsst ihr euch vorstellen, habe ich glaube ich schon ein paar Mal erzählt, aber es war auf so einer Seniorenfeier gewesen, wo um mich herum Senioren saßen, die gar nicht wussten, was gerade für ein Experiment und für eine Lebensaufgabe auf mich wartete. Als dann so die Dame vorbeikam, die so den Kaffee ausgeteilt hat und mich gefragt hat, ja, möchtest du auch, ne? Habe ich gesagt, klar, ich nehme auch. Und dann hatte ich so diese Tasse da vor mir, ne, und die um mich herum wussten zum Glück nicht, was da gerade passierte, ne. Ich musste mich voll auf diese Tasse konzentrieren und habe dann da unter Zurückstellung erheblicher Bedenken habe ich einen riesigen Schluck draus genommen. Und ich würde euch gerne erzählen, der erste Schluck war gut. Nee, war es nicht. War total daneben. Hat immer noch schlecht gestunken, hat eklig geschmeckt und sowas alles. Der zweite Schluck, da wusste ich schon ein bisschen, wie eklig das Zeug ist. Konnte ich dann schon besser trinken. Und es ging dann vorbei. Die Seniorenfeier ging auch vorbei. Auch wenn mein Gefühl gesagt hat, spuck es aus, hat mein Verstand gesagt, nee, du willst das trinken, du willst das lernen zu trinken und willst dein Gefühl da umändern. Und was soll ich euch sagen? Es hat funktioniert. Neulich war ich bei einer Seniorenfeier, da gab es nur Kaffee, da habe ich ganz normal einen Kaffee genommen. Das hat nicht mal eklig mehr für mich geschmeckt. Ne? Ist halt ein Getränk, kann man trinken, ist okay. Gefühl ist nicht die Sache, die uns völlig bestimmt. Auch wenn wir das manchmal denken, dass so das Gefühl das Allerwichtigste ist in unserem Leben und wenn da irgendwas gegen unser Gefühl geht. Nee, manchmal muss man das Gefühl auch durch seinen Verstand ein bisschen steuern. Und das Überraschende ist, man kann das. Es geht. Mittlerweile, wie gesagt, trinke ich Kaffee einfach so. Gefühl ist nichts Unveränderliches, sondern folgt der Erfahrung. Liebe in dem Sinne ist auch keine einfache Emotion, sondern eine Lebenshaltung, die man haben kann. Sie speist sich eben aus dieser Liebe von Gott zu mir hin und kann dann zu den anderen Menschen kommen. Und daraus ergeben sich dann die Worte und Taten und das Gute. Ja, der Kaffee war jetzt nicht so ein lebenslanges Übungsfeld. Liebe kann sehr wohl ein lebenslanges Übungsfeld sein und auch immer wieder, dass man da vom Verstand her sagen muss, nee, die Sache ist aber andersrum und läuft so. Und das beginnt im Grunde morgens beim Aufstehen, dass man sich sagt, die Menschen, die ich heute treffe, sind von Gott geliebte Menschen. Und mit den Augen soll ich sie sehen. Aber nun kommt ein Haken an der Stelle, der es ganz besonders schwierig macht. Nämlich sagt Jesus in Matthäus 5, ihr habt gehört, ab Vers 43, ihr habt gehört, dass gesagt ist, du sollst deinen Nächsten lieben und deine Feinde hassen. Dann geht es weiter. Ich aber sage euch, liebt eure Feinde und bittet für die, die euch verfolgen, damit ihr Kinder seid eures Vaters im Himmel. Denn er lässt seine Sonne aufgehen über Böse und Gute und lässt regnen über Gerechte und Ungerechte. Denn wenn ihr liebt, die euch lieben, was werdet ihr für Lohn haben? Tun nicht dasselbe auch die Zöllner? Und wenn ihr nun zu euren Brüdern freundlich seid, was tut ihr Besonderes? Tun dasselbe nicht auch die Heiden? Darum sollt ihr vollkommen sein, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Matthäus 5 bis Vers 48, vom Vers 43 los. Liebet eure Feinde. Ist übrigens ein Text, den ich euch Anfang letzten Jahres vorenthalten habe. Vielleicht hat der Herr gesagt, der ist noch zu schwer, den gucken wir uns heute erst an. Aber es ist schon eine ganz besondere Liebe, die da Gott einfordert. Sozusagen das richtig, richtig Gute an der Stelle, diese Feindesliebe. Und sie ging ja damals über all das, was bekannt war, hinaus. Also die Gastfreundschaft, die Liebe zu den Freunden, Das kennt man alles. Und allgemein verständlich kommt es ja schon in den Sprüchen vor, die wir von alters her kennen. Wie man in den Wald hineinruft, so schallt es auch wieder raus. Ich frage mich bis heute, wie man auf diesen Spruch kommen kann, wo doch der Wald gerade die Besonderheit hat, dass es da gar kein Echo gibt. Aber umso mehr soll doch der Spruch uns zeigen, tu dem anderen, was sie dir tun soll. Und damit letzten Endes sei freundlich zu deinen Freunden, und deinen Feinden begegne ruhig mit Feindschaft. Aber Jesus will mehr. Er will, dass wir die Feinde lieben. Und es gibt viele Gründe, warum es klug ist, seine Feinde zu lieben. Zum Beispiel, wenn wir unsere Feinde lieben, finden wir Frieden in unserem Herzen und vermeiden von Hass und Verbitterung zerfressen zu werden. Wenn wir unsere Feinde lieben, dann zeigen wir, dass wir Gottes Kinder sind und seinem Vorbild folgen, der eben die Sonne aufgehen lässt über Böse und Gute. Und wenn wir unsere Feinde lieben, können wir ihnen eine Chance geben, sich zu ändern und Gottes Liebe zu erfahren. Denn die Güte Gottes führt zur Buße. Und wenn wir unsere Feinde lieben, dann können wir auch uns selber besser verstehen und insbesondere akzeptieren. Denn wir erkennen, was wir selber auch fehlerhaft, verängstigt und nicht immer nett zu anderen sind. Und dazu gibt es ganz verschiedene Wege, wie wir unsere Feinde lieben können, zum Beispiel durchatmen, bevor wir etwas Unüberlegtes tun oder sagen, erstmal tief durchatmen und uns beruhigen, dann beten. Wir sollen auch für unsere Feinde beten, dass Gott ihnen mit Segen, Erkenntnis und ihnen Vergebung schenkt. Wir sollen Gutes tun. Wir sollen unseren Feinden helfen, wenn sie in Not sind oder ihnen freundlich begegnen, wenn wir sie sehen. Und letzten Endes sollen wir ihnen sogar vergeben. Wir sollen unseren Feinden vergeben, was sie uns angetan haben und ihnen nicht nachtragen oder Rache suchen. Das ist ein Aspekt der Feindesliebe. Durchatmen, beten, Gutes tun und vergeben. Aber was ist die Konsequenz daraus? Wie sollen wir nun unser Leben gestalten? Matthäus 5, Vers 39 heißt es: Ich aber sage euch, widersteht nicht dem Bösen, sondern wer dich auf deine rechte Wange schlägt, dem halte auch die andere hin. Stellt sich die Frage, wie duldsam sollen und müssen Christen eigentlich im Umgang mit anderen Menschen sein? Oder etwas weniger allgemein und persönlich gefragt, wie sollen wir uns im Blick auf die Menschen verhalten? Wie reagieren wir auf die, die sich feindselig uns gegenüber verhalten? Ja, die vielleicht sogar den Schaden von uns suchen. Was machen wir mit denen? Der deutsche Schriftsteller, evangelischer Geistlicher war er und Lehrer, Johann Peter Hebel, hat das bereits um 1803 in seinem Schatzkästlein des Rheinischen Hausfreundes mit einer Geschichte beschrieben. Da schreibt er: In einem edelmännischen Dorf trifft ein Bauer den Herrn Schulmeister im Felde an. Ist's euer Ernst, Schulmeister, so sagt der Bauer, was ihr gestern den Kindern zergliedert habt, so dich jemand schlägt auf deine rechte Backen, dem biete auch die andere dar. Der Herr Schulmeister sagt: Ich kann nichts davon und auch nichts dazu tun, es steht so im Evangelium. Also gab ihm der Bauer eine Ohrfeige und die andere auch, denn er hatte schon lange Verdruss auf diesen Schulmeister. Indes reitete in einiger Entfernung der Edelmann vorbei und sein Jäger und sagte dann: Schau doch mal, Josef, was die zwei dort miteinander haben. Und als der Josef kommt, gibt der Schulmeister, der ein starker Mann war, dem Bauern auch zwei Ohrfeigen und sagt: Es steht auch geschrieben, mit welcherlei Maß ihr messt, wird euch gemessen werden. Ein vollgerüttelt und überflüssig Maß wird man euch in den Schoß geben. Und daraufhin hat er ihn nochmal ordentlich verdroschen. Als Josef dann zu seinem Herrn zurückkommt, sagt er: Ach, gütiger Herr, es hat nichts zu bedeuten, sie legen einander nur die Heilige Schrift aus. Okay, was sagt nun die Bibel dazu? Was sollen wir jetzt geben? Ohrfeige links, Ohrfeige rechts oder geschütteltes und gerütteltes Maß und dann nochmal 10 oben drauflegen bei der Stelle? Ich möchte euch mal mitnehmen heute zu Barnabas und Paulus, die mit Johannes Markus nach Paphos auf Zypern kamen. Dort war dann nämlich ein Magier und ein falscher Prophet, wie die Bibel ihn genannt hat. Und der versuchte mit allen Mitteln zu verhindern, dass der Statthalter zum Glauben kam. Und dann geschah überraschenderweise Folgendes. Apostelgeschichte 13, Abvers 9. Saulus aber, der auch Paulus heißt, erfüllte ihn mit Heiligen Geist, blickte unverwandt auf ihn hin und sprach: Du, o du, voll aller List und aller Bosheit, Sohn des Teufels, Feind aller Gerechtigkeit, willst du nicht aufhören, die geraden Wege des Herrn umzukehren? Und jetzt siehe, die Hand des Herrn ist auf dir und du wirst blind sein und die Sonne eine Zeit lang nicht sehen. Und sogleich fiel Dunkel und Finsternis auf ihn und er tappte umher und suchte solche, die ihn an der Hand leiteten. Merkt ihr, was da passiert? Da ist kein Paulus, der sagt: Oh, du behinderst uns hier, das lassen wir gerne geschehen, wir ziehen uns zurück und beten mal jetzt in der Gemeinde dafür, dass alles gut wird und wehren uns da nicht. Der tritt auf und sagt: Hey, wenn du gegen den Glauben bist, dann wirst du jetzt blind sein. Punkt, aus, vorbei. Kriegst du eine Strafe, kriegst richtig Ärger. Und die Blindheit, das war ja nicht irgendwas, was da, naja, ne, es juckt mich am Zeh. Und es war auch kein, naja, die Blindheit, ne, das wird irgendwann später mal passieren. So kurz bevor du stirbst oder so, wirst du halt noch Probleme mit deinem Augenlicht haben. Nee, nee, das war sofort und mächtig und massiv für den. Der Gegner hat dort die sofortige Blindheit gekriegt. Nichts mit frei abwarten und mal gucken und schauen. Ist interessant, es gibt dafür einen Begriff in der Bibel, das ist die Agape für diese Liebe. Und im Wörterbuch zum Neuen Testament beschreibt ein Fachmann der griechischen Sprache, der berühmte englische Bibelausleger William Barclay, das biblische Verständnis von Liebe wie folgt. Der sagt nämlich: Agape, die christliche Liebe, bedeutet, die Menschen so zu behandeln, wie Gott sie behandelt. Das ist übrigens eine ganz wichtige erste Erkenntnis, die Menschen so zu behandeln, wie Gott sie behandelt, ne? Durch die Augen Gottes hindurch auf sie schauen. Und das bedeutet nun, auf keinen Fall sie ungehindert das tun zu lassen, was sie wollen. Diese Liebe schließt Widerstand gegen das Böse ein. Zweiter Punkt, ne? Wenn man durch die Augen Gottes guckt, dann bedeutet das nicht, alles einfach hinzunehmen und zu sagen, ne, das Böse geschieht einfach so in dieser Welt. Sondern es kann auch bedeuten, dass man gegen dieses Böse Widerstand leistet. Und darum, so geht es jetzt weiter im Zitat, diese Liebe schließt ein, dass wir bestimmte Menschen unter Umständen entschieden widerstehen, sie zurechtweisen, hart mit ihnen umgehen, ja, sie sogar strafen und bestrafen. Aber das alles nicht aus blinder Vergeltung, sondern aus Verantwortung für diese Menschen und um ihre ewiges Heilswillen. Also die dritte Erkenntnis daraus: Ja, es kann sein, dass wir ihnen widerstehen, sie zurechtweisen, sozusagen auch eine harte Liebe mit ihnen ausüben, aber eben aus Verantwortung für die Menschen und um ihres ewigen Heils willen. Und so stellt Barclay weiter als Ergebnis seiner biblischen Studien an anderer Stelle noch einmal kurz und knapp fest: Christliche Liebe gibt dem anderen das, was er braucht, aber nicht unbedingt das, was er will. Also ich muss bekennen, dieser Satz, der leuchtet mir irgendwo ziemlich gut ein, dass es nicht darum geht, das zu geben, was der will, sondern was er braucht an dieser Stelle. Er kann sogar zu einer hilfreichen, griffigen Formel für das Gute und Richtige werden, wo man schnell entscheiden kann, was in meinem Verhalten wirklich von echter christlicher Liebe und was nur umgekehrt von einer falsch verstandenen Weichenliebe bestimmt ist. Wisst ihr, wenn man in der Apostelgeschichte 13 schaut, dann gibt es dort einen Satz, der für mich ganz wichtig ist. Und der steht im 9. Vers. Da heißt es nämlich, Saulus aber, der auch Paulus heißt, erfüllt mit Heiligen Geist, blickt unverwandt auf ihn hin und dann sprach er das. Wir sehen, Paulus ist da nicht in einer wütenden Reaktion unterwegs und sagt, du blöder Kerl, du hast mir auf die linke Wange geschlagen, jetzt gucke ich mir lieber das mit dem Maß an und schlag dir auf die rechte und dann gebe ich dir noch ein volles und gerütteltes Maß dazu und deshalb wirst du jetzt blind an dieser Stelle. Nein, er ist gerade ganz eng in Gottes Liebe drin. Er ist erfüllt vom Heiligen Geist und merkt, hey, da ist Gott mit mir unterwegs und will was mit mir tun und einen Weg auch gehen. Und ihm muss ich an dieser Stelle ein Stoppzeichen setzen. Und das soll auch so passieren mit dieser Blindheit, die er dann bekommt. Vor Gott erleben Menschen gelegentlich sogar ein so großes Einschreiten, das dann sogar liebevoll von Gott kommt und eben nicht immer angenehm ist. Ich meine, fällt euch auf, diese Begebenheit mit der Blindheit passiert da nicht zum ersten Mal. Die passiert wesentlich häufiger. Und dieser Paulus, der redet im Grunde aus eigener Erfahrung. Erinnert ihr euch, da gab's, der hatte ein anderes Leben ja vorher gehabt. Der war ja in Jerusalem unterwegs und hat versucht, die Christen zu verfolgen. Und dann wollte er nach Damaskus und dort weitermachen und weiter die Christen verfolgen und sie hinbringen. Übrigens, nicht aus Bosheit oder Feindschaft, sondern auch aus falsch verstandener Liebe zu Gott heraus. Ne? Er hat gesagt, hier, Gottes Gebote sagen ja nichts von Jesus Christus, also muss ich gegen die angehen. Und dann begegnet er auf diesem Weg dem auferstandenen Herrn Jesus Christus. Und da berichtet er auch von, dass er da mit Blindheit geschlagen wurde und die dann anhielt, bis für ihn dann in Damaskus gebetet wurde. Römer 13, Vers 10b, dieser Vers, den ich vorhin gesagt habe. So ist nun die Liebe die Erfüllung des Gesetzes. Ja, diese Liebe ist die Erfüllung des Gesetzes. Darauf läuft es alles hinaus. Das ist dieser Gedanke, der ganz am Anfang steht und der auch sich bei diesen Sachen durchzieht. Die Strafe kommt nicht aus irgendeinem Rachegelüste heraus. Oder wenn man da Schritte einleitet, die vielleicht der andere nicht so gerne möchte. Sondern sie kommt eben aus dieser Liebe heraus, aus dieser Liebe Gottes zu den Menschen und meiner Liebe zu Gott und aus dieser Liebe Gottes zu den Menschen, meiner Liebe zu den Menschen hin heraus. Das ist sozusagen sowas wie unsere DNA, die uns ganz tief im Inneren ausmacht, die alles regeln und bestimmen sollte. Und häufig kann das auch bedeuten, einfach nur die andere Wange hinzuhalten und die zweite Meile mitzugehen. Durchatmen, beten, Gutes tun, vergeben. Aber dieses Gutes tun kann auch hart sein. So wie Eltern, die auch ihren Kindern nicht jeden Spaß erlauben. Also, wir haben neulich unseren Kindern zum Beispiel verboten, im Kinderzimmer ein Lagerfeuer auf dem Fußboden zu machen. Ihr lacht, weil das völlig in Ordnung ist. Das war gegen deren Willen. Erstmal, ich glaube, die eine war dann auch so erschrocken darüber, dass das ja gefährlich werden könnte, dass sie es auch nie wieder machen. Aber da ist es offensichtlich. Es gibt viele andere Bereiche, in denen ist das nicht so leicht einsichtig. Und insbesondere für Kinder ist nicht alles leicht einsichtig und manchmal ist es für Erwachsene auch nicht alles leicht einsichtig. Der Kern aber bleibt, es geht nicht um Hass, sondern es geht um Liebe. Das, was der andere braucht und nicht unbedingt das, was er immer will. Das ist oft schwierig, aber es funktioniert. Denn wie gesagt, diese Liebe stammt ja nicht aus uns, sondern sie kommt von unserem Herrn. Aber mit dieser Liebe können wir dann sogar die größten Gebote erfüllen, die es gibt, und damit das Gute nicht nur suchen, sondern auch tun. Amen.